Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Du weißt ja, unsere Zuhörer sind ganz, ganz kritisch mit uns.
Okay.
Ja, und die achten sehr penibel darauf, was wir erzählen, was wir eben nicht erzählen.
Deswegen höre ich mir meine eigenen Folgen besser nicht nochmal immer an.
So strange, deine eigene Stimme zu hören, aber das ist ein anderes Thema. Nee, wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, beziehungsweise es gab einen mehrfachen Wunsch. Mhm. Und zwar, wir sollten nochmal über das Thema VIP sprechen.
VIP, ja, stimmt.
Ja, also es hat nichts mit dem VIP zu tun.
Ach, kein Promi,
ach, schade. Kriegst leider keinen eigenen Eingang hier. Kriegst auch keine Rose heute. Sondern du darfst heute mit mir über Vorratsvermögen sprechen.
Sehr gut. Da freue ich mich drauf, tatsächlich.
Wir hatten schon eine Folge dazu.
Ja, wir hatten eine Folge natürlich zur Inventurbeobachtung ganz am Anfang und wir hatten schon mal einmal umfassend die Prüfungshandlungen im Gebiet der Vorräte. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein umfassendes Thema, da kann man immer mal wieder auffrischen und einfach auch mal noch ein bisschen Sonderthemen ansprechen und ja, die Prüfungshandlung einfach noch so ein bisschen durchgehen.
Ja, deswegen würden wir uns heute auf Sonderthemen konzentrieren. Mhm. Vielleicht auch mal ein bisschen eigene Erfahrungen zu einzelnen Sachverhalten auch nochmal mit reinwerfen. Und ja, und dann schon auch ein bisschen auf das Thema VIP eingehen und euch so ein bisschen durchführen, worauf man achten soll bei der Vorratsvermögensprüfung.
Genau.
Okay, Tobi, dann fangen wir an.
Ja, fangen wir mal wieder bei Folge 1 an. Ein bisschen die Sonderthemen, die so bei einer Inventurbeobachtung auf einen zukommen können. Auch da haben wir mit Sicherheit schon mal drüber gesprochen. Aber es gibt eben nicht nur die klassische Stichtagsinventur. Ich komme am 30.12. oder an Silvester direkt zum Mandanten. Der Mandant zählt, sondern da gibt es so ein paar andere Inventurverfahren. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen unsere Erfahrung teilen und worauf man da achten soll. Und wahrscheinlich gar nicht so verbreitet das Verfahren, aber wenn es dann gibt, dann gibt es ein paar Besonderheiten, ist die permanente Inventur. Und die permanente Inventur hat so ein bisschen aus Mandanten- und Unternehmenssicht den Charme, dass ich eben nicht an Silvester alle meine Mitarbeiter im Lager nochmal zusammentrommeln muss und die wollen eigentlich alle schon in den Urlaub, sondern ich kann übers Jahr verteilt meine Vorräte einmal im Lager aufnehmen und kann so immer ein bisschen, ja, vielleicht auch mal ein Sommerloch nutzen, um schon mal einen wesentlichen Teil des Lagers zu zählen und oder einmal im Monat und einfach so ein bisschen verteilen. Und da seht ihr natürlich wahrscheinlich auch schon ein bisschen die Gefahr. Wenn ich natürlich Vorräte irgendwann im Januar schon zähle und dann im Dezember irgendwie sicherstellen muss, dass mein Bestand noch stimmt, dann ist es natürlich eine große Challenge im System und im Vorgehen, den der Mandant da vor sich hat.
Und darum ist es elementar wichtig, dass die Grundsätze ordnungsmäßiger Lagerführung, ich glaube, so ist der richtige Begriff dafür, eingehalten werden können. Und das kann man eigentlich nur, wenn man ein richtiges System hat. Mhm. Und dieses System muss diese permanente Inventur unterstützen. Und der ganze Charme darin besteht eigentlich darin, dass man immer dann zählt, wenn das Fach leer ist, also Menge Null. Weil dann brauche ich genau eine Zehntelsekunde dafür und dann drücke ich drauf, das Fach wurde gezählt, ja, und dann gilt dieser Bestand auch als gezählt oder dieses Fach, je nachdem, ob ich jetzt Fächer geführt oder Artikel geführt, mein Lager entsprechend aufgebaut habe.
Und da stellt ihr euch jetzt vielleicht schon die erste Frage, ja, dann ist es ja ganz witzlos, weil dann, was soll ich denn dann beobachten bei der Inventurbeobachtung? Aber der wesentliche Teil, den ihr dann einfach sicherstellen müsst in eurer Prüfung der Inventur, ist, dass dann, wenn ihr vorbeikommt, um die Bestände Test zu zählen, die Bestände im System richtig angegeben sind. Ja, also selbst wenn der Mandant irgendwann mal einen Bestand von null gezählt hat, muss dann, wenn ihr eine Stichprobe zieht zum Jahresende, der Bestand im System mit dem übereinstimmen, was gerade auch auf Lager liegt. Also die Kunst für den Mandanten ist hier sicherzustellen, dass die Fortschreibung der Bestände einfach funktioniert. Und wie Urs schon gesagt hat, das funktioniert nur, wenn ich ja einfach ein gutes Entnahme- und Zulieferungssystem quasi habe, wo einfach jede Einlagerung und jede Auslagerung sofort protokolliert wird und es einfach zu keinen großen Differenzen kommen kann.
Genau. Also das Schönste sind solche Hochregaler vollautomatisiert. Ja. Die sind logischerweise immer in einer permanenten Inventur drin. Mhm. Man kann übrigens auch verschiedene Inventurverfahren anwenden auf die Vorräte. Ja. Also man braucht nicht nur eins machen, sondern man kann sagen, für das eine Lager wähle ich das eine Inventurverfahren, für das andere ein anderes Inventurverfahren. Das ist halt nur wichtig, dass jeder Artikel einmal gezählt wurde im Jahr. Das System muss das auch gewährleisten. Und dann, wenn ihr dort seid, müsst ihr halt diese noch nicht gezählten Bestände noch mit überprüfen.
Ja, und ihr solltet trotzdem irgendwie sicherstellen, dass ihr mal dabei seid, wenn gezählt wird. Ja, dass ihr auch mal seht, wie die dann vielleicht mit Scannern oder sowas einfach auch zählen. Also vielleicht kann man dann mit dem Mandanten einfach absprechen, dass man zum Beispiel bei der letzten Zählung im Dezember, wenn die letzten Bestände noch gezählt werden, dabei ist und dann eben nicht nur seine Stichproben über diese Zählung zieht, sondern über das ganze Lager, um einfach zu schauen, stimmen alle Bestände noch. Ja.
Gerne auch mal unterjährig vorbeischauen.
Oh ja, definitiv. Ja. Weil genau, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt im Dezember da steht bei der letzten Zählung und ihr stellt fest, ja, das hat jetzt überhaupt nicht geklappt mit der permanenten Inventur. Alles, was in der ersten Jahreshälfte mal gezählt wurde, da stimmen die Bestände jetzt überhaupt nicht mehr. Dann heißt es für einen Mandant, ja Mist, jetzt müssen wir doch noch eine Stichtagsinventur durchführen. Und dann macht man sich natürlich als Prüfer beliebt, aber das ist dann halt so. Und deswegen ist es mit Sicherheit gut, da auch mal unterjährig vorbeizuschauen und einfach mal zu überprüfen, gerade im ersten Jahr, funktioniert das mit dem System eigentlich oder kann man jetzt schon absehen, dass es nichts mehr wird?
Also permanente Inventur, ein tolles Teil, ja. Kann man so sagen. Es ist aber was sehr gute Planung und auch Implementierung voraussetzt und insbesondere das System, das IT-System muss mitmachen. Wenn das nicht mitmacht, ist das Ding zum Scheitern verurteilt. Das ist ganz klar.
Noch beliebter als die permanente Inventur bei Mandanten ist gefühlt die Stichprobeninventur. Wenn da der Mandant mitbekommt, oh, ich kann irgendwie nur in Stichproben meine Bestände aufnehmen bei der Inventur, dann spart es ja noch mehr Zeit. Da sind sehr gerne alle immer dabei. Es hat aber noch viel höhere Hürden, weil das heißt tatsächlich, ja, Stichprobeninventur, der Mandant muss also nicht alle Bestände zählen jedes Jahr, sondern er kann sich eine Stichprobe aus seinen Beständen auswählen und die wird dann auch nur aufgenommen, der Bestand. Ja. Und beim Rest wird dann davon ausgegangen, dass das System eben richtig fortgeschrieben wurde.
Aber das ist aber eine ganz heiße Kiste. Mhm. Da kann ich jetzt mal aus eigener Erfahrung berichten. Ja. Ich wurde mal eingeladen als junger Assistent, weiß gar nicht, ob ich es in der ersten Folge erzählt habe, durfte ich mal bei so einem Stichprobenverfahren teilnehmen. Ich wusste das davor, ehrlich gesagt, gar nicht, dass es ein Stichprobeninventur ist. Ich dachte, es ist ein Stichtagsinventur. Naja gut, dann haben die Stichproben da rausgelassen. Also das System ermittelt dann diese statistische Stichprobe. Sehr wichtig, wenn man sich darauf verlässt, braucht man auch eine entsprechende Zertifizierung oder es muss sichergestellt sein, dass es auch eine repräsentative Stichprobe dafür zieht. Sonst ist es kein angemessenes Stichprobenverfahren und kann auch nicht angewendet werden. Das heißt, die Inventur ist zu verwerfen. Ja. Wichtiger Punkt. So, und dann kam da, ja, schlag mich tot bei einem Vorratsbestand, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es waren wahrscheinlich 50.000 Artikel, kam eine Stichprobe raus von 50. Hat natürlich seinen gewissen Charme. Wussten die, haben sie auch schon mal eine Woche vorher laufen lassen, haben sie mir dann erzählt, hatten deswegen auch nur zwei Zähler engagiert. So, dann ging diese Inventur los, die Inventurbeobachtung, ich habe dann zugeschaut. Die ersten zwei haben gepasst, die dritte nicht. So. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, okay, notieren wir. Dann hat die vierte gepasst, die fünfte wieder nicht. Immer um eins. Also wirklich, das war jetzt nichts Gravierendes, aber es war halt immer eins. So, dann hat man von den 50, hat man, vier Abweichungen oder fünf. Mhm. Dann ist man in das System gegangen, dort musste man alles eintragen, hat Enter gedrückt. Und dann ist es so, dass das System sagt, okay, wenn die Fehler zu groß sind, dann wird die Stichprobe erweitert im ersten Schritt. Also kam neue Stichprobe raus. Jetzt war das ein Samstag. Ja, 50 Stück, das dauert schon ganz schön lang, da ist man schon ganz schön lange unterwegs. Also ging das Prozedere wieder los. Ich glaube, dann waren es 100. So. War schon Nachmittag, die Lust war ziemlich gering bei allen Beteiligten. Also auch gemacht, kam wieder Fehler raus, wieder eingegeben und dann hat das System rausgespuckt, jetzt Vollinventur. Mhm. Und das war natürlich der Worst Case, weil dann wir standen da zu fünft in diesem Lager drin. Das war faktisch ausgeschlossen, das heißt, die wurde verworfen und musste nochmal neu aufgebaut werden. Das ist natürlich ätzend. Das heißt, wenn man dann wirklich ein Stichprobenverfahren einsetzt als Inventurverfahren, dann muss man wirklich, wirklich ein sauberes Lager haben. Und woran lag es? Das war ein offenes Lager, da hatten auch die Vertriebler Zugriff drauf. Mhm. Und wenn die halt irgendwie mal notfallmäßig was gebraucht haben, dann sind die da rein, haben das Teil rausgeholt und haben halt keinen Entnahmeschein ausgeführt. Das heißt, das Lager war auch faktisch dafür ungeeignet im Nachhinein. Ja, ja. Und deswegen muss man da auch wirklich aufpassen. Das muss ein abgeschlossener Raum sein am besten oder irgendwie was Ähnliches, was wirklich super sauber geführt wird.
Ja, also da ist wirklich die Gefahr. Ich glaube, die wichtigste Prüfungshandlung als Prüfer ist da wahrscheinlich schon, wenn der Mandant auf einen zukommt mit der Idee, das zu tun, da herauszufinden, ob das wirklich ein geeignetes Lager ist und wie du gerade beschrieben hast, einfach klar zu machen. Das kann eine Erleichterung sein, wenn es gut läuft. In den meisten Fällen heißt es einfach nur, dass man Probleme verlagert.
Genau.
Deswegen. Aber du hast aus deiner Geschichte kann man ein paar gute Punkte rausnehmen, was man prüfen muss. Man muss eben in der ersten im ersten Schritt prüfen, ist der Stichprobenumfang, den der Mandant da ermittelt, wirklich richtig geeignet ermittelt? Ist das ein geeignetes System, mit dem es vorgenommen wurde? Muss auch dabei sein, einfach bei dieser Stichprobenermittlung, um zu sehen, dass das richtig ermittelt wird. Und dann geht es auch darum, ja, aus den gezählten Stichproben selbst nochmal Stichproben auszuwählen im geeigneten Umfang und Kontrollzählungen vorzunehmen und dann eben rauszufinden, ja, ist die Inventur, passt das, ist die Bestandsfortschreibung im System gut genug, dass eben diese Stichprobeninventur ausreichend ist, um die Bestände zu bestätigen.
Ja, ganz wichtig. Also auch da IT-System, grundsätzlich ordnungsmäßige Lagerführung, ist wirklich elementar wichtig, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja. Gut, das mal so ein bisschen Besonderheiten, was es an Inventurverfahren geben kann. Da gibt es noch relativ viel, aber das sind so zwei. Ich glaube, die können einem einfach im Alltag auch mal begegnen und dann muss man auch ein bisschen gewappnet sein. Und wie du schon sagst, manchmal passiert es auch einfach, dass man zur Inventur hinfährt und plötzlich ein bisschen überrascht wird, dass da ein ganz anderes System durchgeführt wird, als man gedacht hat. Vielleicht in dem Moment auch nochmal, gerade wenn man ganz neu ist oder das Mandat nicht so gut kennt und der Mandant fängt da irgendwie an, eine Stichprobeninventur zu zählen, dann ruft vielleicht nochmal beim Wirtschaftsprüfer an oder beim Teamleiter und lasst euch einfach nochmal kurz absichern, dass das auch abgesprochen ist. Ja, nicht, dass ihr da irgendwas zählt und dann kommt er zurück und dann sagt der WP am Ende, ja, also Moment, da war überhaupt nicht die Rede davon, dass das in diesem Verfahren durchgeführt wird.
Gut. So,
okay.
Wenn man jetzt die Inventur durchgeführt hat, machen wir das ja selten am 31.12.
Das stimmt.
Darum kommt da jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den manche Leute vielleicht auch nicht so richtig auf dem Schirm haben, vor allem junge Prüfungsassistenten, was aber eine typische Assistententätigkeit auch ist.
Ja.
Man muss die Bestände fortschreiben zu dem jeweiligen Stichtag. Das heißt, ich muss mir anschauen, wenn ich jetzt zum Beispiel am 1.12. gezählt habe, was für Bewegungen gab es bis zum 31.12.? Gab es irgendwelche auffälligen, unerwarteten? Ist es unverändert? Und wenn es wirklich wesentliche Veränderungen gab, muss ich die auch nachvollziehen anhand von Lieferscheinen, Belegen, sodass ich sagen kann, okay, zum 31.12., weil das ist nämlich das Zahlenwerk, was wir testieren, da passt.
Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Oft will man sich da vielleicht ein bisschen damit abfinden, dass man eine Erklärung vom Mandanten einholt, warum jetzt der Bestand noch angestiegen ist. Dann sagt er, ja, wir haben noch eine Lieferung bekommen. Überraschung. Lasst euch da wirklich Nachweise geben zu wesentlichen Veränderungen. Auch nicht zu jeder und nicht zu jeder Einlieferung und Auslieferung, aber einfach zu wesentlichen Bewegungen. Lasst euch da Nachweise geben.
Und da ein ganz wichtiger Punkt auch noch dazu, und zwar der sogenannte Cut-Off. Bei den Vorräten gibt es genauso wie in den Forderungen und Verbindlichkeiten. Ja. Natürlich, logischerweise, wenn die Inventur durchgeführt ist, wird und ihr lauft da durch, dann achtet darauf, dass die Wareneingänge bestmöglich gesperrt sind, ja, dass die Bestände nicht doppelt gezählt werden. Weil das ist auch ein klassischer Fehler und auch ein blöder Fehler tatsächlich. Wenn die ganzen Leute da durchlaufen, zählen das und dann sagen sie, oh, da haben wir ja doch mehr Bestände als geplant oder gedacht, schreiben diesen Wareneingang drauf, dann wird die Inventur abgeschlossen und dann buchen sie den Wareneingang nochmal doppelt drauf, dann hat man es quasi zweimal erfasst. Das ist natürlich sehr unglücklich. Deswegen gut darauf achten, dass es markiert wird, dass es an der Seite bestmöglich steht und dass es klar ist, dass es nicht gezählt wird.
Und lasst euch da vielleicht auch mal so eine Laderampe zeigen oder so, wenn es direkt am Lagereingang irgendwie ist, steht da noch irgendwas, ist das irgendwie markiert, wie wird damit umgegangen? Weil da sieht man dann oft nochmal irgendwelche Türme von irgendwelchen Anlieferungen, die halt nicht mehr offiziell angenommen wurden. Ja, einfach einmal gucken, wie ist sichergestellt, dass der Cut-Off richtig funktioniert zur Inventur.
Und das Gleiche geht natürlich zum Stichtag. Klar. Also da auch nochmal schauen, gab es Vorratsbewegungen zum Stichtag, Zu- oder Abgänge. Auch da hatte ich mal einen Sachverhalt, das war, ich glaube, in meinem zweiten Jahr, da haben wir auch mal die Cut-Offs angeschaut und dann hat er mich gefragt, ja, was soll er da genau schauen? Dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal ins Wareneingangssystem. Und da reingegangen, habe ich gesagt, okay, jetzt zeigen Sie mir doch mal alle Wareneingänge im Januar. So, und dann hat er das gezeigt und dann kam da blöderweise in diesem Monat ein Storno rein. Weiß nicht, warum das als Wareneingang gebucht wurde, I don't know, wahrscheinlich systemseitig. Dann kam dann ein relativ hoher Storno am 15. Januar rein. Das habe ich dann gesehen, habe gesagt, was ist denn das? Und dann kam eben die Aussage, oh ja, da haben wir nachträglich festgestellt, es war doch nicht da. So, aber das war zum 31.12. noch bilanziert. Ich habe gesagt, das ist schlecht, das müssen wir rausnehmen. So, deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich auch mal die Warenbewegung anschaut zum Stichtag, sowohl davor, weil man prüft ja in der Regel die Existenz, ja, aber auch danach, wenn man mal ein bisschen den ganzen Stornobereich angucken will.
Umso geschickter ist es, wenn es vielleicht auch gerade im Mittelstand oft so ein bisschen ist, dass zwischen Weihnachten und Neujahr und vielleicht sogar noch die erste Januarwoche Betriebsruhe ist, man ganz klar weiß, ab Weihnachten wird nichts mehr angenommen, dann ist aus dem ganzen Cut-Off-Thema so ein bisschen Druck raus. Man kann vielleicht mal Richtung Weihnachten noch schauen, wurde da noch irgendwas komisch rumgebucht. Aber das nimmt natürlich gerade im Mittelstand wenn es dann irgendwie Weihnachtsferien offiziell gibt, sehr viel Druck aus dem Cut-off raus.
Und die Besonderheit ist ja gerade beim Vorratsvermögen, dass dort der Einkauf, die Warenabteilung, Lagerabteilung und die Buchhaltung halt sehr eng miteinander zusammenarbeiten müssten. Aber das hat auch mal gerne untergeht im weihnachtlichen Stress.
Das stimmt.
Und das ist gar nicht böse von den Leuten gemeint, ja, sondern die haben das auch nicht so auf dem Schirm. Was passiert denn mit diesen Wareneingängen etc.? Deswegen schaut, dass ihr da immer den Überblick habt, dass ihr euch da nicht zu schnell quasi
abwimmeln.
Ja, abwimmeln ist das richtige, ja, richtige Wort, abwimmeln lasst, sondern schaut, dass ihr da einfach den Überblick behaltet und dann auch immer auf den Cut-off ein bisschen ein Auge drauf habt.
Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal aber aus dem Lager raus. Wir haben genug gezählt.
Ja, jetzt haben wir das Mengengerüst.
Ja. Haken dran. Mengen sind bestätigt. Jetzt wollen wir uns noch die Bewertung anschauen. Dann wahrscheinlich schon im neuen Jahr, wenn die Jahresabschlusserstellung eben abgeschlossen ist. Und da gucken wir uns jetzt natürlich die RHBs und die unfertigen und fertigen Leistungen, die Handelswaren, dann in Stichproben und analytisch an. Jetzt fangen wir mal mit der Zugangsbewertung an. Ja, wir schauen uns also einmal für die RHBs und für die Handelswaren an, zu welchen Einkaufspreisen ist denn das zugegangen und welches System steckt dahinter in der Bewertung. Das ist klassischerweise der gleitende Durchschnitt. Da kann man sich dann sicherlich für einzelne Artikel in Stichproben einfach mal anschauen, wie ist denn der GLD ermittelt worden? Ist es ein anderes Zugangsverfahren? Ja, überraschend viele Systeme können auch den GLD vielleicht gar nicht so abbilden, weil sie irgendwie das System nicht so richtig kennen, kommen vielleicht aus dem ausländischen Umfeld, ja, und haben dann offensichtlich eigene Verfahren, wie die Zugangsbewertung erfolgt. Da muss man einfach auch mit dem Mandanten sprechen, gerade wenn es eine Erstprüfung ist. Wie bewertet ihr eure Vorräte denn in der Zugangsbewertung? Und dann werdet ihr das schnell feststellen, so ein GLD nachzurechnen, ist kein Spaß. Deswegen haltet euch da vielleicht ein bisschen zurück in der Menge der Stichproben, sucht euch lieber eine gute, nachvollziehbare Stichprobe aus. Und dann kann man normalerweise ja auch aufs System abstellen, gerade wenn es ein Standardsystem, SAP, DATEV, was auch immer ist. Ja, dass der GLD dann auch im Normalfall richtig gerechnet wird.
Das ist eine sehr gute IT-Kontrolle tatsächlich. Mhm, ja. Also da kann man eben schauen, wenn das IT-System richtig eingestellt ist, dann wird das immer richtig berechnet. Wenn man es einmal nachgerechnet hat, dann könnte man sich sogar darauf berufen und sagen, okay, ich hab quasi nachgerechnet, ich habe ihn geprüft und dann gilt er auch für alle identisch. Ja. Vorausgesetzt natürlich, dass das IT-System das zulässt. Wenn da jetzt jeder irgendwelche Adminrechte hat und die manuell überschreiben kann, dann bringt euch natürlich diese Kontrolle nichts. Deswegen, da ist wieder sehr stark das Zusammenspiel zwischen IT-Audit und klassischer Jahresabschlussprüfung. Ja.
Und ganz ähnlich sieht es auch bei der Zugangsbewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus. Im Normalfall schaut sich eben die Kalkulation an der Herstellungskosten. Auch da hat es viel mit Verständnis zu tun. Wie sind Zuschlagssätze ermittelt worden? Wie ist die Kalkulation aufgesetzt? Ja, wie fließen die Produkte ineinander rein? Und dann ist es auch oft eine IT-Kontrolle, die man sich da anschauen kann, wenn Systeme eben immer gleich durchlaufen.
Ja, jetzt hast du was sehr Wichtiges gesagt, Tobi.
Und jetzt bin ich gespannt, was ich Wichtiges gesagt habe.
Kalkulation, Herstellkostenkalkulation. Mhm. Wann hat man denn eine Herstellkostenkalkulation, wann nicht?
Wann hat man eine Herstellkostenkalkulation? Bei den unfertigen und fertigen Erzeugnissen.
Ja, genau. Also das ist auch wichtig. Also das war jetzt kein Test für dich. Oh. Ich weiß, dass du das weißt.
Jetzt will ich ins Schwitzen.
Nein, aber ich hatte auch mal einen Assistenten tatsächlich, der hat Herstellkostenkalkulation für RHBs angefordert. Da kommt man natürlich nicht weit. Ja, das funktioniert nicht. Das ist wichtig. Ja, also Herstellkostenkalkulation hat man immer dann, wenn irgendwas prozessual weiterverarbeitet wird. Ja. Wenn ich reine Waren habe, habe ich sowas auch nicht.
Ja. Das stimmt, das ist vielleicht auch ganz, meine Vorräte sind ja oft ein Thema, das dann vielleicht von erfahreneren Kollegen im zweiten, dritten Berufsjahr geprüft wird. Aber natürlich, man muss sich da schon, wenn man sowas angeht, auch ein bisschen damit beschäftigen und ein Verständnis dafür haben, was für Vorratsarten es gibt. Ja, und dass ein RHB, eine Handelsware, eben was anderes ist als ein unfertiges oder fertiges Erzeugnis. Und wie du richtig sagst, dann natürlich auch anders bewertet wird. Und ja, da offenbart man dann schon relativ schnell, wenn man falsche Unterlagen anfordert, dass man vielleicht nicht ganz so tief in der Vorratsbewertung steckt, wie man sollte in dem Moment.
Ja, also da guckte man dann blöd auf.
Vielleicht spreche ich da auch aus eigener Erfahrung.
Dich habe ich gar nicht damit gemeint. Nein, Spaß beiseite. Und was gehört so klassischerweise in eine Herstellkostenkalkulation rein? Na, alles, was im Gesetz steht. Ja. 255 Absatz 2.
Sehr gut.
Ja, Herstellkosten. Und nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist auch sehr wichtig. Also man erwartet ein bisschen Material, man erwartet ein bisschen Arbeitszeit, ja, und ein paar Zuschlagssätze, das war's. Ja. Aber nichts mit irgendwelchen Dummy-Positionen, nichts mit irgendwelchen komischen Verrechnungen oder sowas.
Interne Kosten.
Genau, da muss man immer alles ein bisschen höllisch aufpassen. Mhm. Ist das auch wirklich Herstellkosten oder nicht? Also das heißt, nicht nur das Nachrechnen reicht aus und den Wert abstimmen, sondern auch mal inhaltlich überprüfen, darum sind wir ja Wirtschaftsprüfer oder angehende Wirtschaftsprüfer, ob die Bestandteile in dieser Herstellungskostenkalkulation auch wirklich abgedeckt sind durch das Gesetz.
Und wenn Zuschlagssatz seit 20 Jahren unverändert ist, gerade bei irgendwelchen Gemeinkostensätzen, ja, dann kann man da auch mal fragen. Ja, das ist natürlich nichts, was innerhalb von der Prüfung ganz schnell geupdatet wird und neu aktualisiert wird. Aber wenn man merkt, da tut sich seit Jahren nichts mehr und das prüft keiner mehr und das ist wahrscheinlich der Satz aus der letzten Betriebsprüfung, der irgendwie akzeptiert wurde, ne? Dann kann man da schon mal drauf hinwirken, dass zumindest in folgenden Jahren da mal eine Aktualisierung stattfindet und eine Überprüfung, ob diese Sätze wirklich noch angemessen sind. Und das ist natürlich ein hochkomplexes Thema, ja, wenn man das dann angeht.
Ja. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, in was für einer Kategorie von Unternehmern unterwegs ist. Es gibt Unternehmen, die machen das jährlich. Ja. Es gibt Unternehmen, die machen das in einem gewissen Turnus. Wichtig ist, dass er auch in den nachfolgenden Jahren repräsentativ ist. Jetzt haben wir gerade eine Wirtschaftssituation mit einer relativen Flaute, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So ganz generell stimmt es natürlich nicht für alle. Das heißt, da kommen auch ein paar Lehrkosten rein. Lehrkosten sind keine Bestandteile. Das heißt, da muss man auch aufpassen, wenn der jährlich diese Prozentsätze aktualisiert, dass da solche Sachen dann auch wieder rausgerechnet werden. Ja. Das Wichtige im Bereich Prozentsätze, das hat der Tobi gerade gesagt, wie man da am besten vorgeht. Man plausibilisiert es, man guckt sich diesen BAB an. Das hat man meistens entweder in der Schule, auf dem Wege mal gemacht oder im Studium. Und dann schaut man sich aber auch an, mit welchen Stundensätzen laufen die Leute rein. Also man zieht auch Stichproben, ganz klar. Ist Mitarbeiter, wenn es auch pro Mitarbeiter ist oder pro Abteilung, wie wurden die kalkuliert? Passen die mit den wirklichen Stundensätzen zusammen? Und bei den Einzelkosten, sagen wir mal, irgendwelche Materialien, schaue ich an, mit welchem Wert liegen die oder sind die denn in meiner Vorratsdatei drin? Ja. Das ist der allererste Abgleich.
Das stimmt.
Ja, also wenn da jetzt irgendwie mein Goldbarren mit 200.000 Euro in die HK-Kalkulation reinfließt, aber im Bestand ist es nur mit 5.000 Euro bilanziert, dann passt da was nicht.
Ja.
Also das bitte nicht vergessen. Also einerseits anschauen, was wird da eigentlich alles aktiviert als Herstellungskosten im ersten Schritt? Passt das zum Gesetz? Und zweitens passen auch die einzelnen Werte und dann natürlich die Gesamtsumme.
Ja, sehr gut. Also ihr seht, die Zugangsbewertung kann bereits sehr, sehr komplex werden.
So ist es, ja. Aber macht doch sehr viel Spaß.
Und definitiv.
Das Schöne daran ist ja, man hat mit unglaublichen vielen Abteilen zu sprechen.
Und man versteht das, man muss das Produkt verstehen, ja, auf eine gewisse Weise. Und kann da auch schnell zu vermeintlichen Experten in sehr nischigen Produkten werden, wenn man sich dann damit beschäftigt. Genau. Gut, dann haben wir die Zugangsbewertung uns also angeschaut. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, welche Folgebewertung gibt es denn? Ja, wie sieht denn der Niederstwerttest aus? Auch da gehen wir typischerweise natürlich in Stichproben erstmal vor, dass wir uns also zum Beispiel in den RHBs und den Handelswaren dann wieder einzelne Artikel raussuchen und dann eben überprüfen, ob gesetzeskonform eine Bewertung entweder zu niedrigeren aus Zugangsbewertung, also kleinem Durchschnitt und dem aktuellen Marktpreis zum beizulegenden Zeitwert eben stattgefunden hat. Und das muss man sich letztendlich anschauen, indem man sich halt letzte Einkaufsrechnungen wahrscheinlich geben lässt zu den einzelnen Artikeln, insbesondere im RHB-Bereich. Bei den Waren kann es manchmal noch Unterschiede geben, dass man sowohl Einkauf als auch Verkauf sich angucken kann. Das kommt dann auch immer ein bisschen so aufs Produkt an. Da kann dann eine Besonderheit einfach vorliegen, dass man nicht nur die Einkaufsrechnung sich geben lassen muss.
Auch ein sehr guter Punkt. Es gibt auch manchmal Produkte, die sind, da gibt es öffentliche Marktpreise.
Mhm, stimmt.
Da kann man nochmal zum Stichtag reinschauen.
Ja.
Zum Beispiel Aktien, wenn ich damit handle, dann kann ich da mal reinschauen. Oder irgendwelche Metalle gibt es da auch oft. Oder, was ich mal hatte, ein Immobilienentwickler, der Öl hatte. Ölpreise zum Stichtag. Ganz klassisch. Legen dann halt irgendwie 1.000 Liter Öl da, oder was weiß ich, wie viel das waren, weiß ich nicht mehr. Und da kann ich mir angucken, das ist eben sein Vorratsvermögen. Ne? Das ist wie bei uns hier auch, Tobi, im Büro. Ja, da haben wir auch Öltanks noch. Da muss man eben dann eben auch anschauen, was ist der Wert zum Stichtag.
Ja, das stimmt. Ja, also klar, man muss sagen, die letzte Einkaufsrechnung ist bei sowas natürlich immer näherungswert.
Ja.
Aber wahrscheinlich ein relativ repräsentativer in den allermeisten Fällen.
Und da gibt es auch manchmal den Sachverhalt, da muss man aber ehrlich sein, dass die Aussage kommt, ja gut, da haben wir die letzte Einkaufsrechnung vor 5 Jahren.
Ja.
Oder wir haben gar keine mehr oder sowas, weil das irgendwie im Archiv verschwunden ist. Dann muss man sich überlegen, wie man die Stichprobe gezogen hat. Und das hatten wir auch schon mit den ganzen Stichprobenverfahren. Ja. Kann ich eine Ersatzstichprobe ziehen oder nicht? Und im Worst Case, wenn ich keine ziehen kann, dann muss man halt eine Kalkulation einholen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Die haben immer so kleine Werkzeuge gekauft. Ja, die lagen ewig lang auf dem Lager. gab es nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann frag mal euren Zulieferer an, der soll halt eine neue Kalkulation bauen oder erstellen. Dann hat er das gemacht, dann haben wir das als Basis genommen. Also da muss man auch ein bisschen drauf achten, was ist denn der Börsen- oder Marktpreis, der zum Stichtag vorliegt.
Und in solchen Fällen hat man oft auch ein bisschen die rettende Lösung, dass wenn lange nichts mehr gekauft wurde, ist das wahrscheinlich was, was lange auf Lager liegt. Dann gibt es vielleicht auch noch andere Abwertungsroutinen.
Genau,
das ist schon abgeschrieben.
In der Regel ist es dann meistens eher auf 1 Euro runter. Ja. Dann ist es auch
okay. Also bevor ihr da großen Wirbel macht und irgendwelche Gutachten anfordert oder ähnliches für den Artikel, schaut dann lieber, ob andere Abwertungsroutinen nicht vielleicht schon zugeschlagen haben und das Ganze gar nichts mehr wert ist.
Tobi meint jetzt, dass ich übermotiviert war zum damaligen Zeitpunkt. Aber tatsächlich hatten die noch einen Bilanzbuchwert damals. Ich weiß auch, keine Ahnung, wie viel das war.
Okay. Sehr schön. Gut. Abwertungsroutinen, können wir vielleicht noch mal ganz kurz reden. Was ist da das Typische? Wir hatten es auch schon in Folgen. Reichweiten und Gängigkeiten sind natürlich das. Also man schaut sich an, gab es Bewegungen auf diese Artikel? Wie weit reicht denn der Bestand noch? Wann dreht sich der komplette Bestand einmal? Und wenn es da eben gewisse Grenzwerte gibt, die das Unternehmen sich festgelegt hat, dann wird entsprechend prozentual abgewertet. Müssen nicht immer gleich 100% sein. Ähnlich wie man das auch aus der EWB vielleicht kennt, aus einer pauschalisierten EWB, dass man dann sagt, wenn eben kein Verkauf oder kein Abgang des Artikels im letzten Jahr stattgefunden hat, dann wird zu 50% abgewertet und so weiter. Auch da muss man sich ein bisschen hinterfragen, wo kommen diese Sätze her? Ja, sind die auch schon seit Jahrzehnten immer gleich? Werden die mal überprüft? Aber da ist natürlich viel Erfahrung und Einschätzung des Mandanten einfach gefragt, was da die angemessenen Abwertungssätze sind.
Ja, da weiß man es als WP im ersten Moment auch nicht besser. Das muss man einfach eruieren und überprüfen. Die Reichweite und Gängigkeit ist so ein bisschen Bauchgefühl von mir, ich immer mal wieder auch von Kollegen. Die wird nicht immer stringent durchgezogen oder wird auch nicht stringent überhaupt durchgeführt. Darauf achten, dass es einfach da ist. Weil manchmal, auch da verliert man da den Überblick, vor lauter Abwertungsroutinen, Zugangsbewertung, Folgebewertung, Inventur und so weiter, dass man vielleicht die Gängigkeit, Schrägstrich Reichweite mal vergisst zu hinterfragen, warum sie nicht
das
da
stimmt.
ist. Es gibt Unternehmen, da macht das keinen Sinn und es gibt Unternehmen, da macht das ultra viel Sinn, zum Beispiel Lebensmittel.
Ja, definitiv. Und man kriegt dann natürlich auch oft so ein bisschen die Aussage, unser Lager ist so gängig, da ist alles innerhalb von Monaten quasi abverkauft und weg und da wird überhaupt nichts schlecht sozusagen in Anführungszeichen. Dann lasst euch das doch mal zeigen. Ja, dann lasst euch doch mal für die letzten Monate oder fürs letzte Jahr einfach zeigen, wie sich der Bestand gedreht hat und wie lang es gebraucht hat, bis Bestand sich gedreht hat. Oder wenn ihr auch die Prüfung jetzt nicht gerade im Januar oder Februar stattfindet, dann zeigt doch mal, lasst euch mal zeigen, wie viel von dem Bestand zum Jahresende aktuell noch auf Lager ist, oder wie viel denn schon abgegangen ist. Und dann kann man ja ganz schnell darüber reden, ob eine Gängigkeitsabwertung notwendig ist oder nicht.
Gut. Und dann haben wir zu guter Letzt die verlustfreie Bewertung, die auch immer sehr viel Spaß macht, insbesondere im Bereich unfertige und fertige Erzeugnisse. In den IFS natürlich ein höherer Stellenwert.
Stimmt.
Aber jetzt bleiben wir im HGB. Da schaut man sich an, welche Preise kann ich am Markt erzielen und Vorsicht nach Abschlägen. Ja. Das ist ganz wichtig. Also irgendwelche nicht aktivierbaren Prozent oder Prozentpunkte, die ich dort in den Verkaufspreisen drin habe, zum Beispiel die Anteile für Vertrieb, die ich implizit in meinen Verkaufspreisen mit berücksichtigt habe, muss ich abziehen, weil ich muss das vergleichen mit den Herstellkosten. Das heißt, wenn ich einen Verkaufspreis habe, muss ich die ganzen noch anfallenden Kosten dann abziehen, damit ich das mit den Herstellkosten vergleichen kann. Ja. Und da wird geschaut, ist es niedriger oder höher? Und wenn die verlustfreie Bewertung anschlägt, das heißt, nach Abzug aller Kosten der Verkaufspreis dann niedriger ist als der Herstellkostenwert, dann muss ich auf den niedrigen Wert abschreiben.
Und es kann natürlich auch komplex werden, zu schauen, was ist denn da noch so drin und was muss ich vom Verkaufspreis abziehen. Oft kriegt man auch ein gutes Gefühl, wenn da sehr viel, ich sag mal, Headroom drin ist, zwischen den HK und dem Verkaufspreis, dann hat man vielleicht auch ein ganz gutes Gefühl, da wird kein Verlust rauskommen oder man weiß dass es Fixpreise sind, die irgendwie sicherstellen, dass da kein Verlust rauskommt am Ende. Aber man muss sich auch damit beschäftigen und dann, wenn es ein problematisches Produkt ist, einfach schauen, wird verlustfrei bewertet.
Und ein kleiner Tipp, wenn ihr ein Produkt habt, was eine verlustfreie Bewertung hat, in der Regel geht man über den Bestandswert, man guckt sich die Größen an. Und da schlägt einer an, dann lasst euch mal bitte die vertraglich zugesagte Liefermenge noch geben zum Stichtag, weil dann kommen wir gleich in den Bereich Drohverluste, weil man dann ja quasi einen Verlust macht mit den Produkten. Ja. Darum heißt ja verlustfreie Bewertung. Dann guckt man noch in die Zukunft, weil da kann ab und zu mal was rauskommen, was ziemlich wehtun wird.
Definitiv.
Okay.
Gut.
Dann haben wir die analytische
Prüfung. Dann haben wir ein paar analytische Prüfungshandlungen. Genau, die mache ich eigentlich am liebsten im Vorratsvermögen, weil wir da relativ einfach, theoretisch auch schon mit einer Excel, aber natürlich noch besser mit irgendwelchen geeigneten Tools, schöne Analysen vornehmen kann. Und das fängt schon damit an, dass man einfach mal überprüft, ob sich die Mengeneinheiten für einzelne Artikel geändert haben. Also war ein Bestand in Gramm vielleicht bisher geführt und wird jetzt in Metern geführt plötzlich. Dann sollte man sich mal hinterfragen, ob das ein Fehler ist oder ob es die letzten Jahre einfach falsch war. Das ist auch was, was natürlich bei der Inventur schon auffallen könnte, ja, wenn man dann seine Stichproben auf die Bestandsliste überträgt. Aber wenn es da zu Änderungen kommt, dann sollte man natürlich ganz dringend mal nachfragen, was das Problem ist.
Ja. Sehr schöne Prüfungshandlung tatsächlich. Also auch ein Klassiker, wenn man hohe Sprünge hat, plötzlich in einem Vorratsvermögen an Wert, hoch oder runter, dann kann es voll oft sein, dass diese Mengeneinheit einfach falsch ist. Ist nicht unüblich. Oder diese pro Stück, pro 1000 genau, Stück, pro eine Million Stück. Ja. Wenn die Schraube plötzlich anstatt 1 Cent plötzlich 10 Euro kostet, schwierig.
Ja, das hatte ich zum Beispiel auch schon bei Inventuren, dass immer typischerweise zwei Artikel von einem Bestand in ein Endprodukt eingeflossen sind. Ja, dann wurde der Bestand bisher immer so geführt, dass eben zwei eine Mengeneinheit waren letztendlich und aber natürlich auch die hinterlegten Kosten immer für zwei Stück hinterlegt waren. Ja, und dann hat man das halt irgendwann mal umgestellt. Dann war es halt immer noch pro ein Stück, aber die Kosten wurden nicht dazu angepasst und dann haben halt plötzlich eine Veränderung in der Pro-Stück-Einheit, aber die Kosten passen nicht. Also da kann es ganz schnell auch dann im Multiplikatorverfahren zu großen Fehlern kommen. Mhm.
Und das sind leichte manuelle Fehler, gerade wenn man das Vorratsvermögen jetzt nicht in einem ausgereiften System oder sogar in Excel führt, auch das gibt's. Dann sind es leichte Fehler, die mal schnell passieren aufgrund der Vielzahl und dieser Komplexität der Thematik. Darum auch da ist es sehr wichtig, dass man solche analytischen Prüfungshandlungen immer durchführt.
Ja, definitiv.
So, dann haben wir als nächstes das Thema negative Bestände oder negative Preise. Jetzt fragt sich jeder, wie kann denn das sein? Negative Bestände oder negative Preise? Ihr werdet lachen. Man sieht es relativ häufig.
Ja.
Oder? Ist schon so.
Das kommt irgendwie vor. Ich weiß auch nicht, warum das die Systeme zulassen.
Ja, wenn irgendjemand Wareneingänge gebucht hat, dann gab es Warenausgänge. Ja, und dann hat man festgestellt, oh, ich muss einen Storno machen und dann wurden aber schon die Warenausgänge irgendwie gebucht. Dann kann es auch mal in den negativen Bereich rutschen. Also die Systeme sind da auch nicht immer gut. Die lassen das auch zu, darum höllisch aufpassen. Und das kann man wirklich ganz schnell prüfen, indem man einfach die Excel-Liste oder das entsprechende Tool hat und das dann in der richtigen Reihenfolge sortiert oder halt den Filter setzt.
Ja. Ein sehr ähnlicher Test, den man machen kann, sind Nullbestände und Nullpreise, sich einmal anzuschauen. Das hatte ich auch schon, dass man plötzlich merkt, oh, da gibt's Bestände, aber die werden mit 0,0 Euro bewertet. Dann kann man mal nachschauen, liegt's vielleicht daran, dass es einfach Centteile sind, die dann irgendwann abgerundet werden von Systemen oder ähnliches. Aber da kann man einfach auch einmal prüfen, gibt's irgendwas, wo Nullbestände in der Bestandsliste drin sind, was nicht sein kann, oder eben Nullpreise plötzlich, die mit Bestand da sind, dann sollte man auch mal nachfragen, was da falsch gelaufen ist.
Ja. Okay, dann haben wir Untersuchungen auf auffällige Bestandsveränderungen. Ja, also plötzlich irgendwie von einem Stück auf 1000 Stück.
Genau.
Das ist auch eine gute Prüfungshandlung, insbesondere dahingehend, dass manchmal Einkäufer auch das Falsche bestellen. Ja, also man hat schon keine Gängigkeit, die Produkte werden eh schon ganz langsam abverkauft und dann bestellt er aus Versehen 1000 Stück nochmal nach, weil er die Artikelnummer verwechselt hat. Dann liegen da plötzlich 1000 Stück auf Lager und das brauchen die nächsten 50 Jahre nicht. Stichwort Gängigkeitsüberprüfung, müsste da aufpoppen.
Ja.
Aber da mal ein bisschen darauf achten, dass da nicht irgendwie was ganz Komisches passiert.
Genau. Und das Gleiche natürlich bei Preisveränderungen. Also man kann alle Artikel einmal durchscannen auf sehr auffällige Preisveränderungen. Das kann dann manchmal sein, ja, weil halt die Weltwirtschaft irgendwelche Entwicklungen hat, die sie manchmal hat. Das lässt sich dann aber gut erklären und das könnt ihr euch dann vom Mandanten einholen. Entsprechende Nachweise auch einfach euch geben lassen. Oder auch wenn, ja, das muss ja nicht immer ein Anstieg sein, es kann auch mal ein auffälliger Rückgang sein und auch da kann es dann vorkommen, dass es vielleicht auch mal ein Vertipper war, einfach ein Komma verrutscht ist oder irgendwas in irgendwelchen Eingaben im System.
Ja. Und der letzte Punkt, der auch relativ häufig aufkommt tatsächlich und man es gar nicht so auf dem Schirm hat, und zwar die Zuschreibung.
Ja.
Und mit der Zuschreibung meinen wir über die ursprünglichen AHKs hinaus. Ja, also ich schaffe etwas an und dann bilanziere es am Ende des Jahres zu mehr, mit höher, ja, also ich habe eine Zuschreibung und verletze damit dieses Anschaffungskostenprinzip. Und das passiert insbesondere immer dann, wenn der Mandant die Bewertung auf Basis des letzten Einkaufspreises durchführt. Ja, irgendwie im Mittelstand sehe ich das immer mal wieder und dann Vorsicht, ja, weil der letzte Einkaufspreis, wenn der höher ist als der durchschnittliche, also nur der letzte, dann werden alle Artikel, die davor schon gekauft wurden, überbewertet. Mhm. Und damit hast du eine Durchbrechung dieses Prinzips. Ja. Und das ist nicht zulässig. Also deswegen höllisch aufpassen. Wenn der Mandant immer auf Basis des letzten Einkaufspreises bewertet, ist eigentlich immer falsch.
Mhm. Und das, es kommt wirklich oft vor. Also, da, mhm. ja, es ist irgendwie, viele Systeme haben da das System der Zugangsbewertung und des Niederwerttests nicht so richtig implementiert, offensichtlich. Deswegen ist das ein Thema, das man dann auch sehr ausführlich mit dem Mandanten einfach besprechen sollte einmal. Und da ist die Zuschreibung dann ein Riesenproblem. Ja,
ja, definitiv. Okay, dann haben wir noch als Sonderthema, Tobi, uiuiui, hört kurz eine längere Folge, das Thema WIP. Ja, und zwar in den unfertigen Erzeugnissen, unfertige Leistung. Willst du mal mit den unfertigen Erzeugnissen anfangen, Sven? Hatten wir ja vorhin schon mal kurz.
Die unfertigen Erzeugnisse, genau. Ja, da geht es halt letztendlich um die Bewertung zu den Herstellungskosten. Und da ist natürlich die spannende Frage, in dem Moment, wo ein fertiges Erzeugnis vorliegt, weiß ich ja meistens, was meine Kosten sind. Bei den unfertigen muss ich natürlich immer so ein bisschen die Bewertung im Auge behalten und muss schauen, was es auch vielleicht noch Kosten, die kommen, ja, oder wie viel ist da schon reingeflossen. Und da ist natürlich oft im Mittelstand auch so ein bisschen das Problem, kann ich die Kosten richtig beibemessen? Ja, gerade was Gemeinkostenzuschläge geht, aber auch direkte Kosten, werden die alle so getrackt, wie sie getrackt werden müssen? Und fließen die dann richtig in die Bewertung ein?
Genau, ganz wichtiger Punkt. Und dann unfertige Leistungen. Jetzt machen wir es mal ein Beispiel von Architekturleistungen. Das heißt, jemand, der oder eine Abschlussprüfung, auch ganz klassisch. Super, ja. Ja, also man bringt eine Dienstleistung, man sammelt Stunden über die Projekte an, dann kommt der Stichtag und ist noch nicht fertig abgerechnet. Ja. Mhm. Auch da ist es ähnlich wie eine klassische HK-Kalkulation bei den Erzeugnissen. Ich habe halt ein Mengen- und Wertgerüst, Anzahl der Stunden mal den Preis und dann schaue ich mir das an, dann kommen ein paar Zuschlagsätze drauf, falls ich das so bewerte. Mhm. Und dann kommt eine Gesamtbewertung des Projektes raus. Und auch da gilt die unfertigen und die verlustfreie Bewertung durchzuführen. Das heißt, wenn ich ein blödes Honorar habe in der Jahresabschlussprüfung, das niedriger ist als das Mengen mal Preis, also das ist die ganze Bewertung, dann muss ich auch den abschreiben. Das ist natürlich sehr bitter, ja, und ich hoffe, das wird es nicht geben. Manchmal würde ich es fast vermuten bei den Honoraren, die man da sieht. Aber dann muss man auch das abwerten. Deswegen, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und die ganze Krux an diesen unfertigen Leistungen ist die sogenannte Teilgewinnrealisierung.
Ja,
ja, weil das HGB eigentlich keine Teilgewinnrealisierung kennt. Es gibt so ganz, ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel die Architekten. Das ist, wenn man ganz, ganz klar in diesem Projektablauf Milestones definiert hat und der Gefahrenübergang stattgefunden hat. Das ist immer das Wichtige. Ja. Das heißt, der Abnehmer kein Rückgriffsrecht hat. Zum Beispiel, ich baue dir einen Rohbau und dann mache ich dir noch die Fenster dran. Und wenn der Rohbau übergeben wurde, dann ist der Rohbau übergeben und es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Ansprüche zu geben, zu deklarieren. Dann kann man über eine Teilgewinnrealisierung nachdenken. Aber nur dann. Mhm. Und das ist in der Regel für Dreiecke, geben das nicht her.
Ja. Ja,
also dann kennt man keine Teilgewinnrealisierung im HGB. Darum da höllisch aufpassen, was aber ganz gern bei den unfertigen Leistungen trotzdem gemacht wird.
Mhm.
So, im Gegensatz zu den IFRS 15 mit dem Percentage of Completion, die Frage haben wir auch schon ein paar Mal bekommen für unseren Podcast, müssen wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen.
Ja.
Da ist es eine kontinuierliche Gewinnrealisierung. Also da hat man diese Teilgewinnrealisierung, da gibt es die sogenannte Inside-Out- oder Outside-In-Methode. Also einmal auf die Kosten und aber einmal auf die Leistung, je nachdem, was ich habe. Und das Schöne an dieser POC-Bewertung ist halt, dass man diesen Gewinn kontinuierlich zeigt. Das heißt, der Abschlussadressat sieht halt besser, wie diese Unternehmung arbeitet etc. Ja. Der Nachteil davon ist aber, ich kann schon Gewinne realisieren, die aber faktisch noch nicht realisiert wurden. Das heißt, wenn mein Projekt bei einem Hochhaus zum Beispiel doch deutlich teurer wird und ich weniger Gewinne habe, dann muss ich wieder rückwirkend diese Gewinne korrigieren. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem wenn man darauf Investitionsentscheidungen getroffen hat. Mhm. Das ist immer so eine Abwägungsfrage. Im HGB wäre es dann erst mit Realisierung des Bauprojektes, ist es dann wirklich so, dass man den Gewinn realisieren kann. Bis dahin wäre das alles erfolgsneutral.
Genau. Also letztendlich für euch heißt das auch so ein bisschen, in dem Moment, wo ihr irgendwelche Anzahlungsrechnungen vielleicht auch seht, passt einfach drauf auf, ist das wirklich schon was ich realisieren darf? Oder gibt es da irgendwelche Unterabschnitte, wo ich aufpassen muss? Zum Beispiel bei uns in der Abschlussprüfung ist es eben so, ihr dürft nicht, wenn ihr die Forderung fertig geprüft habt, den Umsatz dafür schon mal realisieren, sondern ihr müsst eben warten, bis es dann wirklich zum Gefahrenübergang und zur Fertigstellung des Projekts kommt.
Genau. So, und das ist eigentlich so das Klassische. Und jetzt habe ich gerade gesehen, weil ich habe es verwechselt tatsächlich, Tobi.
Er
hat mir nämlich ein Signal gegeben. Es ist nicht Outside-In und Inside-Out, das ist nämlich das ESS-Thema, sondern das muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Output und Input, so ist es.
Ja,
so. Output-Methode ist mein Leistungsvorschritt und Input sind meine Kosten.
Vergesst alles, was wir die letzten 2 Minuten gesagt haben. Nein.
Nein, nur die Begrifflichkeiten.
Ja.
Genau, vor lauter Nachhaltigkeit.
Ich habe ganz panisch deinen Blick gerade. Du hast so panisch geguckt, was ist jetzt passiert.
Also, du hast mich ein bisschen kritisch angeschaut. Das hat mir
aus dem Konzept gebracht. Ich gucke dich immer kritisch an.
WP. So. So, das war das eine Sonderthema. Dann haben wir noch das Sonderthema.
Ja.
Und das ist sicherlich auch eine Perle in der Rechnungslegung.
Ja, da hier steht das schöne Stichwort retrograde Ermittlung. Da geht es natürlich ein bisschen darum, wie wir schon angedeutet haben, dass es manchmal nicht so ganz einfach ist, vielleicht auch Kosten zuzuordnen. Ich hoffe, das Thema meintest du damit, Urs. Sehr schön, dann mache ich einfach weiter. Hat mich nämlich auch gerade kritisch angeguckt. Nein, es ist manchmal nicht so ganz einfach oder es werden Kosten auch nicht getrackt. Ja, zum Beispiel bei unfertigen Leistungen einfach, wo man sagt, ja, es ist ja hip und modern, vielleicht auch Stunden nicht aufzuschreiben und nicht so richtig auf Produkte einfach zu tracken, die Mitarbeiterstunden. Ja, und dann wird es natürlich auch schwierig, deine unfertige Leistung irgendwie zu ermitteln. Und dann gibt's eben den Rettungsanker, so ein bisschen der retrograden Ermittlung. Das heißt, ich zäume das Ganze von hinten auf, guck, wo bin ich eigentlich am Ende und ja, wie viel Prozent letztendlich habe ich jetzt gerade fertiggestellt und wie viel werde ich wahrscheinlich noch in dieses Projekt stecken müssen. Heißt, ich brauche irgendwie so ein Gesamtbudget oder einen Rahmen, ja, der am Ende rauskommen wird als meine Kosten. Und dann muss ich irgendwie einen Prozentsatz ermitteln, wie weit denn mein Projekt jetzt schon fortgeschritten ist.
Ja. Genau, also die Betrachtungsweise, aber man beginnt beim Verkaufspreis.
Genau.
Und dann schlägt man erstmal den Gewinn ab,
ja.
Dann nicht aktivierungsfähige Kosten und dann geht man runter. Und beim anderen beginnt man halt bei der kleinsten Ebene RHB und baut dann auf.
Das klingt natürlich immer so ein bisschen schön, weil es einfacher klingt, irgendwie von hinten, von dem Startwert zu starten. Aber es ist auch vermeintlich einfach nur einfacher, weil Gewinnabschläge kriegt man vielleicht noch abgerechnet. Aber dann so einen Stand und wirklich zu sagen, wo bin ich eigentlich in meinem Projekt und so weiter. Das kann man sehr pauschal ermitteln. Das macht es nicht unbedingt richtiger. Von dem her, es klingt einfacher, ist es aber eigentlich vielleicht gar nicht so richtig.
Ja, ich hatte mal einen Kollegen, der gesagt hat, weißt du was, bei einer HK-Kalkulation, da brüstet hoch und runter, links und rechts, alle möglichen Rechnungen und Bewertungen und so weiter. Bei einer retrograden Ermittlung gehst du mit einem breiten Daumen dran. Da ist schon was Wahres dran, aber schlussendlich muss man das schon sehr gut plausibilisieren und auch überprüfen. Da reicht eine Plausibilisierung nicht, sondern man muss wirklich die Prozentsätze prüfen. Und das Problem ist halt, dass man die jedes Jahr wieder neu ermitteln muss. Das heißt, das ist auch sehr schwierig. Das macht man auch dann, wenn man zum Beispiel sehr viele, ja, sagen wir, stückgroße 1-Aufträge hat, ja, wo man den Verkaufspreis weiß, aber die setzen sich alle so ein bisschen anders zusammen. Dann bin ich nicht auch mit einer retrograden Ermittlung, weil das wäre einfach zu kompliziert, jeden einzelnen Auftrag jeweils die Herstellkostenkalkulation dann auch zu pflegen.
Ja.
Ich hatte auch mal einen Termin, auch da ein kleiner Hinweis. Da waren wir bei einer DD, bei einem Unternehmen und da haben wir uns auch die Vorratsbewertung angeschaut und dann hieß es, ja, wir machen die retrograde Ermittlung. Und haben gesagt, ja, wie machen Sie das denn? Ja, wir schauen uns an, zu welchem Wert die Dinger verkauft werden können am Markt. Ja, wie bestimmen Sie das denn? Ja, da schätzen wir das dann. Mhm. Und ich sagte, ja, das ist schlecht. Das heißt, das sind Verkaufswerte, ja. Ich sagte, ja, das ist noch schlechter, weil dann haben sie jetzt ja quasi schon Gewinne bilanziert, beziehungsweise ins Vorratsvermögen reingebucht. Das ist falsch, das geht nicht. Das hat nichts mit einer retrograden Ermittlung zu tun, ja. Sondern man geht trotzdem auf den Begriff nach 255 HGB, das heißt, die Herstellkosten, die gesetzlich zulässig sind, kommt einfach nur von einer Seite. Ja, aber Gewinne darf ich trotzdem nicht aktivieren und ich darf auch keine Vertriebs- und Marketingskosten da drin aktivieren.
Ja. Und auch da wird man sehr oft erleben, dass auch Gewinnaufschläge dann sehr pauschal abgeschlagen werden, weil irgendwie keiner so richtig weiß, wie viel Gewinn ich irgendwie mache damit.
Ja. Kleiner Tipp, guter Schätzer ist die G&V.
Das stimmt.
Einfach mal da reingucken, da findet man schon viele
Prozent. Es gibt eine Ermittlung des Gewinns, ja.
Wäre vielleicht auch eine Folge mit dem Ausschreiben Bilanzanalyse.
Stimmt.
So. Okay, wir sind am Ende.
Tobi. Sehr gut. Ja, genau. Wir wollten heute einfach nochmal einen kleinen Rundumflug durch das Vorratsvermögen machen. Und dann darf ich, glaube ich, heute nochmal ein bisschen zusammenfassen.
Ich glaube auch. Ich darf heute schweigen und genießen.
Okay, dann versuche ich das doch mal. Ja, wir haben uns heute nochmal das Vorratsvermögen angeschaut, haben mit der Inventurbeobachtung begonnen und den Sonderthemen. Hier hatten wir insbesondere die permanente Inventur, bei der man sicherstellen muss, dass alle Vorräte durch den Mandanten einmal im Jahr gezählt werden. Und dann ist natürlich die Fortschreibung der Bestände über das ganze Jahr hinweg das große Thema, das große Problem. Die Stichprobeninventur hatten wir als zweites Thema. Da ist es wichtig, dass der Stichprobenumfang des Mandanten statistisch richtig ermittelt ist und dass ihr dann eben sicherstellt, dass die Stichprobeninventur korrekt durchgeführt wurde. Wenn ihr die Inventurzählungen gemacht habt, dann müsst ihr immer noch eure Bestände fortschreiben bis zum Jahresende. Insbesondere dann, wenn eben die Inventur nicht am 31.12. sondern oder am 30.12. stattgefunden hat. Dann sind wir auf die Bewertung der Vorräte eingegangen. Hier haben wir über die Zugangsbewertung zum GLD gesprochen. Im Niederstwerttest haben wir uns nochmal angeschaut, dass man sich in Stichproben die Bewertung zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert eben anschaut. Also aktuelle Marktpreise, Einkaufsrechnung und ähnliches. Dass es die Reichweiten- und Gängigkeitsabwertungen gibt. Und dass wir bei den unfertigen und fertigen Erzeugnissen eine verlustfreie Bewertung durchführen. Analytische Prüfungshandlungen sind wir durchgegangen. Hier kann man insbesondere schauen, ob sich Mengeneinheiten zum Vorjahr geändert haben, ob es auffällige Bestands- oder Preisveränderungen gibt, negative Bestände oder Preise oder auch einfach nur, ob eine Zuschreibung in der Bewertung zum Jahresende erfolgt ist. Dann haben wir als Sonderthema das Thema WIP, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen angeschaut. Hier ist es wichtig bei den unfertigen Erzeugnissen, dass ihr euch die HK-Kalkulation anschaut und bei den unfertigen Leistungen darauf achtet, dass es zu keiner Teilgewinnrealisierung kommt. Und dann gibt es als Rettungsanker vermeintlich die Retrokade-Ermittlung. Auch hier müsst ihr schauen, dass die Parameter richtig ermittelt sind und es eben nicht nur zu pauschalen Bewertungen kommt.
Super. Ich vermute, das war ein bisschen mehr als das 2 Minuten. Mehr.
Aber das ist okay.
Lawrence rechnet.
Ja.
Okay, gut.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.
Wir freuen uns. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.